Hallo und herzlich willkommen beim Europa-Podcast. Ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hört dieses Mal den Beginn einer ganz besonderen Staffel. Wir haben nämlich heute einen ganz tollen Gast bei uns. Unser heutiger Gast ist John Worth, britischer Journalist und Europa-Experte. Er analysiert nicht nur die europäische Politik, sondern hat mit seinem Projekt Cross-Border Rail auch das europäische Bahnnetz selbst erkundet und hunderte grenzüberschreitende Strecken abgefahren. John verbindet politische Analyse mit echter Praxisnähe. Schön, dass du heute da bist, lieber John.
Oh, danke, es freut mich. Und ich muss auch sagen, ich bin auch sogar deutscher Staatsbürger. Ich habe auch so ein Doppelstaatsbürger. Ich habe auch einen EU-Pass. Ist nötig für so ein Projekt natürlich.
Hast du das aufgrund des Zuges mit dem Brexit bekommen oder warst du schon?
Ja, ich war schon in Deutschland und nach dem EU-Austritt Großbritanniens, deswegen, es war so verbunden mit Brexit, nicht unbedingt verbunden mit Eisenbahn. Okay.
Super. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, als ich mich so ein bisschen schlau gemacht habe, da ist jemand, der fährt verdammt viel Zug in Europa und erkundet das alles ganz genau. Warum fährt jemand monatelang an Europas Bahngrenzen entlang? Wie bist du darauf gekommen?
Ja, so weil ich irgendwie das professionell vor 10, 15 Jahren brauchte und das funktionierte nicht. Also ich wohnte in Berlin, hatte Kunden als Kommunikationsberater überall in Europa und ich wollte nicht fliegen. Und ich habe versucht, dann sehr lange Reisen zu meinen Kunden in Rom, in Genf, in Stockholm, in Bukarest zu machen und das alles mit dem Zug. Und dann, nach so viele Mal war ich irgendwie an irgendwelchen Grenzen, könnte ich dann nicht weiterkommen oder könnte ich an den Tickets nicht rankommen oder es gab diversen Probleme und Schwierigkeiten. Aber ich war total außerhalb der Bahnbranche. Und dann kam so Glück im Jahr 2021, also so mitten, so Richtung so Ende der Corona-Pandemie. Mhm. Und dann habe ich ein altes Bericht aus dem Europäischen Parlament entdeckt mit dem Namen Missing Links. Und da drin stand, hier sind 15 Orte in Europa, wo man mit ziemlich wenig Geld viel für die Eisenbahn tun könnte. Also hier könnte man 2 Kilometer Schienen erneuern und dann fahre dann die Züge dann wieder. Und das dann, wie so oft, haben so ein europäisches Thema, habe ich das dann auf meinem Blog gepostet. Und dann viele von meinen Lesern haben gesagt, aber da gibt es auch ein Problem, da auch. Da hier ist 20 Kilometer weiter, also da rollen die Züge schon, aber da gibt es dann eine andere Schwierigkeit mit dem Ticketing oder mit Fahrplänen oder so. Und dann, daraus ist dann eine Idee entstanden, also was könnte ich dann tun, so ein bisschen neues Leben in diese Idee reinzubringen. Weil das Deprimierende daran, obwohl dieses Bericht aus dem Europäischen Parlament aus dem Jahr 2015 kommt, und ich das dann im Jahr 2021 gelesen habe, die haben nur in einem einzelnen Fall irgendwelche Fortschritte gemacht. Und ich wollte dann mal recherchieren, warum ging das nicht besser und was könnte ich dann tun, um die Situation dann in dieser Region irgendwie, vielleicht nicht selber so verbessern, aber ein bisschen so Aufmerksamkeit aufwecken für diese Probleme. Und dann ist dann dieses Projekt dann 2022 Cross-Border Rail dann ins Leben gerufen, um dann ziemlich systematisch die Situation in europäischen Grenzregionen dann zu recherchieren. Und was ich sehr schnell entdeckt habe, ist, man versteht nur, was Sinn macht, wenn man zu diesen Orten fährt. Man kann dann sehen, was für Infrastruktur ist vorhanden, gibt es überhaupt Bedarf, über eine Grenze hier zu fahren. Man findet manchmal Orte, es gab eine Industriebahn mit ein paar Passagierzüge und es gibt keinen Bedarf mehr für Personenzüge in einer Region oder anderen Orten, wo jetzt heutzutage es deutlich mehr Bedarf gibt als vor 50 Jahren und man muss was dann verbessern. Also so ist es dann ins Leben gerufen. Also ich war immer Bahnfahrer aus so umweltfreundlichen Gründen, aber dann, es war so reiner Zufall, dass ich so hier in dieses Projekt so gekommen bin und gelandet bin.
Erkläre doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal, wann wurde denn aus einem privaten Interesse wirklich ein Projekt, dass du gesagt hast, da gehe ich mal der Sache auf den Grund?
Ja, es war dann Anfang 2022. Ein paar Freunde haben gesagt, hey John, hier, du hast was Interessantes hier entdeckt. Also starte mal ein Crowdfunder. Schau mal, ob du dann daraus nur einen Blog-Eintrag dann ein Projekt machen könnte. Und ich brauchte am Anfang etwa 3.000 Euro, um die Kosten abzudecken. Aber dann gab es ein paar andere Sachen dann dazu, inklusive Crowdfunding für eine Drohne. Und dann also, wir haben dann alles so aufgelistet auf diesem Crowdfunding. Und dann innerhalb von einer Woche war es komplett finanziert, inklusive die Drohne.
Du hattest die 3.000 oder hattest du
noch mehr? Nee, dann mehr, dann mehr? 7.000 irgendwas. Boah. Ja, also und weil anscheinend da auch dann, so das war dann nach der Corona-Pandemie, also so im Sommer 2020, die Leute wollten wieder reisen und das diesmal umweltfreundlich. Und dann, es war dann nicht besonders schwierig, dann so ein Projekt dann zu beginnen. Und das betreibe ich jetzt seit 4 Jahren und jedes Mal mit Crowdfinancing, damit dann ich dann komplett unabhängig bin von allen Eisenbahnfirmen, alle Regierungen.
Ja, du hast gerade gesagt, so 2021, die Idee 22 nochmal los. Du hast gerade von Corona gesprochen. War das nicht auch so, dass das europäische Zugwesen sehr unter der Viruspandemie gelitten hatte, weil doch eben auch erstmal wieder auch im öffentlichen Personennahverkehr doch wieder Vertrauen zurückgewonnen werden musste, oder? Sind da wirklich viele Leute gefahren?
Ja, also in Deutschland kurz danach kam auch das 9-Euro-Ticket. Das war ein wichtiges Schub. Die geopolitische Situation hat auch Bahnfahren auch in den so nach dem Corona-Pandemie auch ein bisschen geholfen. Also die Situation der Ukraine zum Beispiel, also hat und so die Klimakrise hat dann irgendwie aus meiner Sicht so der Situation geführt, dass, und man sieht das in den Passagierzahlen, dass die Passagierzahlen kamen ziemlich schnell zurück. Also wir sind in fast alle europäischen Länder jetzt schon weit über den Passagierzahlen von dem ersten kompletten Vor-Corona-Jahr 2019. Das sind mehr Freizeitfahrten und etwas weniger so Berufsfahrten, aber die Gesamtzahl von Fahrten auf die ganze europäische Eisenbahnnetz ist deutlich höher jetzt als 2019. Also ja, es war schwierig in den ersten paar Jahren nach der Pandemie, aber die Zahlen sind jetzt ziemlich gut. Also die Passagiere kamen ziemlich schnell zurück.
Du hast eben schon mal angesprochen, du hast es über Crowdfunding viel finanziert. Wie hat denn die Community darauf reagiert, als du gesagt hattest, ich fahre jetzt mal einfach mit den Zügen rum? Gab es da nicht auch negative Stimmen, weil ich mir so gedacht habe, boah, Wahnsinn, was machst du da? Oder haben die Leute gesagt, hey John, genau das brauchen wir, fahren mal rum?
Also es war sehr politisch und es war auch ziemlich extrem. Also meine Idee in dem ersten Projekt im Jahr 2022 war, alle Binnengrenzen der Europäischen Union in eine Fahrt in 40 Tagen zu bereisen. Also nicht jede Linie, sondern jede Grenze, wo es eine Linie gibt. Ich bin zu jeder Grenze mindestens einmal gefahren. Und weil das ein bisschen so extreme war, dann, das war nicht ein Urlaub, das war hartes Arbeit und das kam rüber. Jeden Tag mindestens eine neue Grenze, verrückten Fahrten, hatte auch ein Klapprad dabei, viele, viele Kilometer auf dem Klapprad. Also niemand könnte das Idee bekommen, dass das war einfach oder irgendein Urlaub. Und weil auch daraus, also es war auch viel politisches, also Vorbereitungsarbeit, Veranstaltungen nachher, auch viele Veranstaltungen während der Reise. Ja, also ein paar Leute haben gesagt, ja, er will nur reisen. Nein, so war es nicht. Ja, es war aus eigenem Interesse, hat riesen Spaß gemacht, aber es war nicht einfach.
Und hast du das auch in einem Blog dokumentiert, wo man dann mal sehen konnte, wo du lang gefahren bist, vielleicht auch mit Fotos oder Videotagebuch?
Ja, also alles ist, es gibt eine dedizierte Webseite für dieses Projekt, also crossborderrail.eu. Ja.
Werden wir auch nochmal hier in die Shownotes packen.
Ja, genau. Und da gibt es also alle Karten, alle Fahrten, alle Orten, wo ich war, auch eine Karte von alle europäischen Eisenbahngrenzen, die es gibt. Diese Karte gab es nicht so wirklich, habe ich selber dann erstellt. Die Prioritäten, Grenzen, wo ich etwas Interessantes entdeckt habe, ja, all das habe ich berichtet. Eins von den Kriterien von dem Crowdfunding war, alle Fotos, die ich mache auf dem Weg, werden dann auf Flickr hochgeladen und dann unter Creative Commons Lizenzen zur Verfügung für anderen dann gestellt. Also das war dann ein Kernteil. Es gab einmal ein Live-Blog jeden Tag von der Reise, ein Video am Beginn des Tages, so das ist, was ich dann heute dann recherchiere, ein Video am Ende des Tages, das ist, was ich gesehen habe, damit ich dann auch dann zurückblicken kann, okay, das ist, wo ich dieses Ding dann entdeckt habe. Viele Videos von der Drohne, also ja, also es gab irre viele, viele Daten.
Hast du das während der Zugfahrt gemacht mit der Drohne? Du bist gefahren und hast sie oben rüber gesteuert?
Das nicht, weil das ist auch illegal.
Also, na gut, dann wollen wir das ja ganz offiziell festhalten.
Viele Leute fragen, wieso darfst du überhaupt all das so mit der Drohne fotografieren? Man muss den sogenannten 1-1-Regel respektieren. Das bedeutet, wenn ich 1 Meter von der Bahnlinie bin, darf ich dann mindestens maximal 1 Meter hoch sein. So nicht mehr so ein 45-Grad-Winkel. Also ich kann nur neben einer Eisenbahn.
Das klingt sehr deutsch.
Es macht Sinn, weil keine Ahnung, wenn irgendwas stattfindet, man will natürlich nicht, dass die Drohne dann auf der Linie landet. Absolut. Also man kann das sicher machen, aber ich habe den Drohnen so Führerschein und darf dann all das fotografieren.
Mhm. Wir haben eben schon angesprochen, du hast viel mit der Community zusammengearbeitet. Wenn beispielsweise von deinen Followern und Followern irgendwelche Hinweise kamen, hey John, du musst mal dahin oder hierhin, wie hast du das aufgenommen, wie hast du das priorisiert, wenn ich jetzt sage, du musst unbedingt mal an die spanisch-französische Grenze, du bist ja nicht gleich morgen in Spanien. Hast du denn eine Checkliste gehabt?
Ich muss sagen, am Beginn habe ich so gedacht, okay, ich mache dann eine Auswahl. Ich schaue mal auf diese Grenzen aus dem Bericht aus dem Europäischen Parlament, schaue ich auf eine Karte, wo gibt es vielleicht auf der Karte Dinge, wo viele Leute wohnen, da gibt es vielleicht was, also grob.
Mhm. Ja.
Man könnte im Voraus, und das habe ich erst nachher gelernt, man könnte nicht im Voraus erkennen, was werde ich hier dann unbedingt finden. In ein paar Orten gibt es viel politische Aufmerksamkeit, aber aus Sicht eines Ingenieurs ist es fast unmöglich, ein Problem zu beheben. Mhm. Und in manchen anderen Orten, die ich auch später entdeckt habe, ist es genau umgekehrt. Niemand kümmert sich um irgendeine Linie, aber es ist machbar und ziemlich einfach, ein Problem zu beheben.
Mhm.
Es ging so weiter. Also im Jahr 2022 habe ich diesen riesen Tour gemacht und dann in jedes Jahr danach bin ich zu den Orten gefahren, wo ich dann in 2022 nicht war. Und ich habe jetzt alle aktive Eisenbahnlinien in der EU, in dem ganzen Balkan und an alle Außengrenzen der EU, außer in Richtung Russland und Belarus, ich bin zu alle aktiven Linien,
wow,
außer 5,
wow,
gefahren. Also 407 Linien insgesamt.
407.
Und es fehlen mir 5 Linien nur. Also jetzt, ist die Recherche dann fast fertig. Und ich kann jetzt sagen, okay, das war so irgendwas super Besonderes, wo ich im Voraus nicht wissen könnte, da gibt es was.
Mhm.
Und in anderen Orten, wo ich sage, na, leider, das war ein bisschen eine Enttäuschung. Da hatte ich Hoffnung, dass man nicht könnte etwas Besseres hier finden. Und dann die Infrastruktur war in irgendeinem desolaten Zustand. Oder. Es gab nicht so viel Grenzverkehr, wie ich dachte.
Mhm.
Aber das war dann die Vorgehensweise. Ich wusste grob im Voraus, okay, hier gab es was. Es gibt diese wunderbare Eisenbahnkarte Open Railway Map, wo man alles herausfinden kann über Infrastruktur, auch abgebaute Linien, was für Geschwindigkeiten möglich sind auf einer bestehenden Strecke. All das habe ich dann natürlich für meine Recherche dann verwendet. Aber es ist super, super wichtig, dann zu den Orten zu fahren.
Ja, wie habe ich mir das plastisch vorzustellen, wenn du dort bist, an diesen Grenzregionen, an diesen Orten? Hast du eine Art Checkliste im Kopf, dass du mal guckst, so Infrastruktur? Erstmal teste ich hier die Toiletten, dann gucke ich mir mal an, wie viele Gleise liegen hier, dann gucke ich mal an, wie viele Minuten der Zug zu spät kommt. Oder nach welchem Modus operandi bist du vorgegangen?
Also gibt es eine aktive, legale aktive Eisenbahnlinie oder eine abgebaute Linie? Ich habe dann meine 4 Kategorien, die ich dann verwende. Also entweder es gab eine Linie, diese Linie ist abgebaut, könnte man diese Linie erneut eröffnen, sogenannte Missing Links.
Mhm.
Zweite Kategorie ist, es gibt eine Linie, aber gar nichts verkehrt. Also entweder Güterverkehr oder in mancher Ordnung, obwohl es komisch klingt, es gibt juristisch noch aktive Linien ohne Züge. Ja, wie kann das sein?
Sind die stillgelegt?
Die sind da, die ganze Infrastruktur ist vorhanden, ist auch im Stand, aber niemand verwendet diese Linien von einem Tag bis dem nächsten.
Mhm.
vielleicht dienen die als Ausweichlinien für andere Linien oder sowas in der Art. Dann Problem oder Kategorie Nummer 3 ist, es gibt Züge, aber die Fahrpläne sind so schlecht, dass niemand kann dann die Züge in irgendeinem Ort dann verwenden. Also den Zug erreicht im Grenzbahnhof und der Zug auf der anderen Seite ist schon weg und man muss 3 Stunden warten bis dem nächsten.
Ah, die Anschlussfähigkeit.
Fähigkeit ist dann schlecht. Oder es gibt dann Fahrkarten- und Informationsprobleme. Also es gibt Grenzen, wo man kann online keine Fahrkarten buchen für den 2 Kilometer Abschnitt an der Grenze, nur bis dem letzten Bahnhof in einem Land und ab dem ersten in dem anderen Land. Hm. Also die sind dann grob die vier Kategorien. Ich versuche dann zu schauen, verwendet man dieses Infrastruktur bis seinem Maximum? Also was ist hier möglich? Vielleicht hat man eine Nebenbahn mit einer ziemlich desolaten Infrastruktur, aber ein Schienenbus fährt einmal pro Stunde. Das kann ich akzeptieren. Das ist das Beste, was man daraus machen kann. Auf der anderen Seite, man findet eine Hochgeschwindigkeitsstrecke mit nur 4 Zügen am Tag. Ja, also das ist klar, da gibt es viel, viel mehr drin. Und das ist dann so eine Kernfrage ist, was ist das Beste, was man hier aus dieser Infrastruktur machen könnte? Mhm. Und ich bin auch dann für schnelle und für einfache Lösungen. Mhm. Ich erwarte nicht eine durchgehende Regionalbahn von irgendeine Großstadt bis zum nächsten Großstadt auf der anderen Seite. Es reicht, wenn dem Regionalbahn erreicht, dem Grenzbahnhof, es gibt einen Anschluss auf dem Gleis gegenüber und man fahre dann weiter. Also das bedeutet, einfache Lösungen ist, was ich, oder Orten, wo es einfache Lösungen geben könnte, ist genau, was ich dann suche. Und das Glückliche daran ist, dank dieser ganzen Recherche, ich habe so etwa 50 Grenzen, wo man könnte viel tun mit entweder kein oder ziemlich wenig Geld, weil es gibt Probleme vor Ort, die sehr einfach zu lösen sind.
Ich habe mich gerade gefragt, wenn ich mal Bahn fahre und der Zug kommt zu spät, dann denke ich mir immer, na gut, das ist jetzt vielleicht mir nur passiert, aber ich kann da noch kein systemisches Versagen vielleicht daraus her ableiten. Hast du einen Schlüssel gefunden, dass du nicht nur einen persönlichen Reisebericht quasi mal in deinen Blog geschrieben hast, sondern wirklich eine Forschung sozusagen betrieben hast, dass man das auch als wissenschaftlich oder so bezeichnen kann? Weil sonst sind es immer auch so persönliche Erfahrungen, dass mal ein Zug zu spät kam oder so, ne?
Ja, also wir haben mit dank offener Daten eine ziemlich gute Basis, um zu verstehen, wo sind die Probleme in Europa. Aber es ist oft problematisch. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass wir vergleichen Äpfel und Birnen, wenn wir darüber reden. Ich wohne jetzt leider nicht mehr in Deutschland, sondern in Frankreich.
Ist auch ein schönes Land.
Schönes Land, aber nicht ein schönes Eisenbahnland. Mhm. Die Züge sind deutlich pünktlicher als in Deutschland, aber es fahren so wenige Züge. Natürlich, wenn nur ein Zug pro Stunde auf eine Strecke fährt, wenn dieser Zug 20 Minuten Verspätung hat, den nächsten Zug hat keine Verspätung. In Deutschland, wenn man hatte 15 Züge pro Stunde auf einer Strecke und ein Zug eine Verspätung hat, natürlich alle anderen danach haben auch eine Verspätung. Also es ist dann schwierig, einen Vergleich zu machen zwischen irgendeiner Strecke in Deutschland und irgendeiner Strecke in Frankreich, weil auf der Strecke in Frankreich verkehren deutlich wenige Züge. Diese ganze Strategie ist dann eine andere. Das bedeutet, dass nur mit so einer Statistik also einer Verspätungsstatistik, das hilft natürlich, aber das ist nur ein Teil von dieses Bild. Was ist ein gutes Eisenbahnsystem? Und natürlich, es muss nicht nur zuverlässig sein, aber auch preiswert. Die Fahrpläne auch auf Papier, so, was ist theoretisch möglich? Kann ich meinen Arbeitsplatz erreichen, wenn ich meinen Arbeitsplatz erreichen will, für einen Preis, was mir dann passt? Kann ich ein Fahrrad mitnehmen? Wenn ich in einem Rollstuhl bin, habe ich einen Weg, einen Zug zu verwenden? Sind die Bahnhöfe sicher? Also diese Art. Also ich bin natürlich vergleichbare Statistiken, mhm. aber diese Frage Barrierefreiheit zum Beispiel. Es gibt keine Tabelle, welche Bahn in Europa ist am besten bezüglich Barrierefreiheit. Es gibt keins.
Okay.
Ja, ich kann dir hier sagen, Estland hat 100% der Bahnhöfe sind komplett barrierefrei. Das ist wunderbar.
Wow.
Ja, aber ein Vergleich.
Best Practice.
Ja. Ist Belgien besser als Italien? Keine Ahnung. Wir haben keine Statistiken dazu. Mhm. Bezüglich Pünktlichkeit auch. Manche Bahnen messen Pünktlichkeit bezüglich Verspätungen an dem Endbahnhof und manche anderen sammeln so die Verspätungen entlang der Fahrt auf den Bahnhöfen so auf den Weg. Also grob, man kann so ein grobes so kann ich so genau auf Deutsch sagen, also so ein Impression, wie gut funktioniere ein Bahnsystem, mhm. Und natürlich die guten Statistiken helfen damit.
Mhm. Ja. Ja. Wie hast du das genau dokumentiert, dass beispielsweise die Politik oder die Betreiber der Bahn das nicht einfach so vom Tisch wischen können und sagen, naja, das hast du da jetzt mal an dem Tag gesehen, aber im Grunde läuft das ja.
Ja,
hast du das erfasst?
Grundsätzlich, ich sehe diese Probleme in den Grenzregionen hauptsächlich als politische Probleme zuerst.
Mhm.
Es ist aus dieser Erfahrung an alle diese Grenzen mir ziemlich egal, ob den Zug von einer privaten Bahnfirma betrieben wird oder einen staatlichen. Man brauche im Voraus einen politischen Konsens auf beiden Seiten der Grenze. Irgendwas muss fahren. Und dann, man findet dann einen Weg, damit man das tut. Es gibt ein blödes Beispiel an der Grenze Belgien, die Niederlande haben und nach Weert. Also die Belgier wollen Personenzüge nach Weert. Das wäre eine Verbindung Antwerpen, Eindhoven. Hm. Die Belgier wollen Personenzüge und die Niederländer sagen, wir wollen eure Güterzüge nicht. Und die Belgier sagen, Moment, wir wollen keine Güterzüge schicken, wir wollen Personenzüge. Nee, wir wollen die Güterzüge schicken. Man dreht sich in Kreisen seit 2 Jahrzehnten für die Wiederherstellung dieser Linie. Also das ist dann ein Beispiel, dass man braucht dann eine politische Einigung. Wir brauchen hier irgendwas und dann findet man die Systeme. Was mir dann klar ist, ist, die Eisenbahnfirmen, besonders die staatlichen, ziemlich defensiv sind. Das bedeutet, das Verteidigen von dem nationalen quasi Monopol ist wichtiger als ein gutes Verhältnis mit einem Nachbarbahn. Besonders an französischen Grenzen, besonders in Richtung Spanien und Italien, da gibt es große Probleme, weil die Eisenbahnfirmen miteinander nicht gut kooperieren wollen, die mögen einander nicht, und es kommt kein politisches Druck, die Probleme dann zu beheben. Auf manche andere Grenzen, Tschechien, Österreich, nehmen wir das als Beispiel, da funktioniert alles ziemlich gut. Die Infrastruktur ist nicht hervorragend, aber die machen das Beste daraus, was vorhanden ist, weil die politischen Verhältnisse zwischen die Regionen auf beiden Seiten der Grenze und zwischen den Bahnfirmen, die Verhältnisse sind gut, die kooperieren miteinander und haben das seit Jahrzehnten gut durchgeführt. Also das ist so ein Kern. Wenn man all das nur die Eisenbahnfirmen lasse, die werden nur die rentabelsten Hochgeschwindigkeitsstrecken dann fahren wollen, weil da macht man einen Profit.
Ja.
Und natürlich an, keine Ahnung, 85% der internationalen Eisenbahnlinien in Europa, da macht man keinen Profit. Man braucht irgendeine öffentliche Unterstützung
für den Zuschussgeschäft.
Ja, genau.
Mhm. Ja, was war denn auf deinen unfassbar vielen Reisen, du hast es eben erzählt, über 700, was waren denn die größten Überraschungen für dich? Was hast du erlebt, was dir so nachträglich hängen geblieben ist im Kopf?
Also, was man entdeckt in Grenzregionen ist sehr interessant. Wenn man reist mit einem Ziel, okay, ich muss irgendwas recherchieren, was man dann sieht auf dem Weg, ist dann irgendein Plus oder manchmal auch ein Minus. wenn man entdeckt Orten, die ein bisschen, sagen wir, ungewöhnlich sind. Ich erinnere mich an eine Stadt Asch an der Grenze Bayern nach Tschechien. das waren alles, was so, das ist dann alles, was nicht erlaubt ist in Bayern, kriegt man auf der tschechischen Seite. so Prostituierten, Drogen, Alkohol, Zigaretten. Also, Moment mal, ich bin hier nur für die Eisenbahn, hier entlang der Straße. Die Bahn führt nicht auf dem Fahrrad. Okay, das ist interessant hier, was man sieht nach der Grenze. Aber irgendwie, dann gibt es auch hervorragende Grenzen. Das Schönste überhaupt ist Canfranc an der französisch-spanischen Grenze. Super schönes Ort mitten in den Pyrenäen. Aber man hat immer den Eindruck, dass Grenzregionen ein bisschen vergessen sind. Es gibt nur in Österreich und die Slowakei ist die Hauptstadt so richtig nah an einer Grenze. Auch in einem Land wie die Niederlande, man hat so ein bisschen den Eindruck, ja, diese Grenzregionen sind ein bisschen vergessen. Also hier, niemand in einer Hauptstadt kümmert sich wirklich um uns. Mhm. Und manchmal, man kann das als Gelegenheit sehen, etwas sehr Interessantes zu tun. Ja, also was für Möglichkeiten es gibt an der deutsch-polnischen Grenze, so kulturell, so wie auch bezüglich des Eisenbahnverkehrs. Oder ein Nachteil, man sei hier so vergessen, was für wirtschaftliche Chancen haben wir hier? Also all das habe ich dann nicht nur bezüglich so die Eisenbahnverbindung dann entlang dieser Reise dann erkundet. Bezüglich der Eisenbahn, die größte Überraschung, das waren die Nachtzüge in Finnland. Also das war eine unglaubliche Entdeckung. Die sind die besten Nachtzüge in Europa. Also das war klasse. Wie schlecht alles, fast alles ist auf dem Balkan. Das war noch schlimmer als gedacht. Kommt in ein paar Orten voran, aber das war eine Riesenherausforderung, alle Grenzen da zu recherchieren. Und zwischen manchen Ländern, man findet positive Überraschungen. Also zwischen Ungarn und die Slowakei kommt die Bahnverkehr ein bisschen voran. Österreich-Slowenien ist inzwischen hervorragend. Es ist nicht unbedingt der Fall, dass man braucht in allen Fällen gute Infrastruktur, um eine ordentliche Verbindung zu gewährleisten. Mhm.
Du hast gerade die Grenzregionen angesprochen und auch so ein bisschen skizziert, dass das so eine Art vergessene Regionen sind. Hast du irgendwie, sage ich mal so, vielleicht so zivilbürgerliches Engagement an der Grenze irgendwie so erlebt, dass Menschen auch grenzübergreifend vor Ort zusammenarbeiten, weil sie eben von der, ich sag mal, großen Politik vergessen wurden? Sie gesagt haben, komm, wir nehmen mal die Probleme vor Ort in die Hand und wir gucken mal, ob wir was hinkriegen?
In ein paar Orte schon, am Dreiländereck Deutschland, Polen, Tschechien, auch ein bisschen, muss ich sagen, deutsch-polnische Grenze, Frankreich, Spanien, auch ein bisschen. Aber mein Eindruck ist ein bisschen eine andere, ist, was tut die EU für solche Regionen? Mhm. Also es gibt EU-Fahnen überall, zahlreiche Projekte, kulturelle Projekte, Umweltprojekte, gemeinsame Stromversorgung, alles Mögliche. und das sieht man und das erfährt man, wenn man da so vor Ort ist. Schulen für Kinder, die an einer Seite wohnen und an der anderen Seite studieren. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, dass ÖPNV ist vielleicht nicht die letzte Priorität, aber es ist nicht die erste Priorität für die EU. Es gibt diese hervorragende Beispiele oder bezüglich Gesundheitspolitik. JV in Frankreich nach Dinant in Belgien. Da können Patienten von JV auf der französischen Seite das ganze Gesundheitssystem in Dinant auf der belgischen Seite ohne zusätzliche Papiere verwenden, was normalerweise nur in Notfallsituationen möglich ist. Die können das in dem Alltag verwenden. Das einzige Problem, es gibt kein richtiges ÖPNV zwischen JV und Dinant. Also das bedeutet, man braucht dann ein Auto, um in den Krankenhaus auf der anderen Seite zu kommen. Also das ist ein bisschen mehr mein Eindruck, ist irgendwie, die EU tut was, aber nicht in die erste Reihe, tut nicht irgendwas für die ÖPNV.
Ja. Ja, total spannend, was du da sagst und auch total spannend, was du zu erzählen hast von deiner Reise, lieber John. Wir wollen noch in weiteren Folgen tiefer in die Materie einsteigen. Du hast schon viele große Probleme ja skizziert. Das werden wir uns nochmal genauer angucken. Deswegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, bleibt dran, hört euch auf jeden Fall auch noch die weiteren Folgen mit John Worth an und wir sind bald schon wieder für euch da.